Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Ja, wir versuchen die 30 Minuten drin zu behalten, aber bei dir weiß ich noch nicht so genau, ob wir die einhalten können, je nach der Thematik, weil wo wir ein paar Sachen zu besprechen haben. Es kann sein, dass wir eskalieren und es ein bisschen länger geht. In diesem Sinne, einen schönen guten Tag an euch alle oder guten Morgen. Wahrscheinlich die meisten hören es ja morgens. Zu der neuesten Folge, die besten 30 Minuten deines Tages. Wir haben das gerade schon thematisiert. Hoffen wir mal, dass wir so ein bisschen im Zeitrahmen bleiben. Ich sag erstmal, bei uns ist es jetzt gerade kein Morgen, aber einen guten Mittag an Laura Kohler aus dem schönen Zypern. Hallo Laura.
Hallo Stefan, ins kalte Fragezeichen Deutschland.
Ja, so ist es wirklich jetzt gerade aktuell, ist es wirklich noch sackkalt, wie man so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz, wir werden uns heute ein paar warme Gedanken machen und ein bisschen was plaudern. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung. Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge 229 oder so. Es fühlt sich wirklich an wie wirklich eine Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit war Laura bestimmt schon zweimal, vielleicht sogar dreimal hier im Podcast.
Dreimal auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben schon viel gequatscht über das Thema Gesundheit, Coaching, Selbstständigkeit, Sport. Du bist jemand, der seit Tag 1, Stunde 1 bei Optimum dabei ist, als Athletin, später als Coach. Und also wirklich, ich glaube, du kennst uns fast schon wirklich seit, du bist einer der wenigen Menschen, die wirklich die erste Stunde von uns mitbekommen hat. Und deswegen freue ich mich extremst, heute dich hier zu haben. Wir machen eine kurze Vorstellung. Ich sage ein paar Worte und dann sagst du noch das, was ich vielleicht vergessen habe. Wir machen es diesmal, drehen wir es ein bisschen rum. Also ich kann euch eine Sache von mir aus sagen. Laura ist jemand, die ihren gesundheitlichen, eigentlich aus der Biochemie mal stammt oder aus der Neurowissenschaft, muss man sagen. Und über den wissenschaftlichen Weg dann irgendwann auch mal den Zugang zu weiteren gesundheitlichen Themen gefunden hat und jetzt in ihrem Coaching eine Vielzahl von Menschen betreut, denen sie gesundheitlich hilft. Und ich würde sagen, jetzt ergänzt du noch, was ich an Wichtigem vergessen habe, Laura.
Ja, ich finde, das hast du doch schon ganz gut dargestellt, auf jeden Fall. ja, genau. Also ich bin Neurobiologin und Health Coach und habe über die Ernährung angefangen, primär damals, auch so ein bisschen aus meinem eigenen Interesse an dem Sport selbst und an der Ernährung. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Dann ist noch Mindset dazugekommen. Dann kam das Thema Health Coaching und Neurobiologie dazu. Das habe ich dann vermehrt ins Coaching eingeflossen. Und jetzt habe ich mich so in Richtung Frauengesundheit auch spezialisiert, dass eben Frauen ihre Hormone wieder in den Griff kriegen und auch diese chronische Müdigkeit, die ich vermehrt in den letzten Jahren einfach auch bei den Menschen feststelle, dass sie das endlich mal wieder loswerden.
Schön, also das ist auch wirklich das, über das wir heute im Main-Part des Podcasts besprechen wollen. Und zwar geht es heute primär um das Thema Blutwerte beziehungsweise insgesamt Wertemarker im Gesundheitsmarker, die man messen kann, die wir auch so ein bisschen einordnen, vielleicht euch auch Tipps mitgeben, wie man verschiedene Dinge einfach interpretieren kann und dann auch für sich selber daraus Schlüsse ziehen kann. Thema Frauengesundheit ist ja auch was mir sehr am Herzen liegt durch meine ganzen Tätigkeiten auch im Sport und so weiter. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stelle und ein Triggerpunkt auch, das Thema chronische Müdigkeit ist wirklich, du brauchst ja nur dieses Wort in den Raum zu werfen und das fühlen sich eigentlich schon fast alle damit irgendwie mal angesprochen. Bei Frauen natürlich extrem nochmal interessanter wegen der hormonellen Geschichte, aber dazu kommen wir dann bestimmt nochmal. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute so ein bisschen über dieses Hauptthema sprechen können, aber ihr wisst, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon lange und ich will natürlich auch so ein bisschen für mich selber wissen, was bei Laura momentan los ist. Also Laura ist immer, vor ein paar Jahren bist du schon nach Zypern gegangen, hast dein Coaching jetzt quasi von dort, du bist eine richtige Auswandererin, kann man sagen. Und vielleicht gib mir mal ein paar Sätze, ein paar Minuten, zwei, drei Minuten so vielleicht zur aktuellen Situation in Zypern, gefällt's dir noch und so weiter, dass wir einfach so ein bisschen, weil ich glaube, viele Leute, ich finde das immer sehr erhellend, wenn man so ein bisschen was hört über jemanden, der diesen Schritt gewagt hat.
Ja, voll. Genau, wir sind jetzt am 1. Juli sind es dann genau 2 Jahre. Also ist alles schon ein bisschen gesetzter, aber trotzdem irgendwie immer noch frisch, nenne ich jetzt mal. Und ich bin sehr happy hier. Also der ursprüngliche Schritt war so eine Mischung aus, wir wollen unbedingt besseres Wetter auch, ja, also 320 Sonnentage haben wir hier und es ist schon echt schön, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, wie viel es tatsächlich mit der Stimmung auch macht. Also ich bin wirklich jemand, der sehr, also das Wetter beeinflusst mich schon. Also ich bin jetzt niemand, der, wenn es regnet oder mal bewölkt ist, direkt depressiv wird, aber es macht einfach was mit der Stimmung, wenn es einfach heller ist. Und Klar. Das war schon ein großer Faktor. Und natürlich, wenn man selbstständig ist, ist es auch noch mal ein bisschen attraktiver auf Zypern, weil in Deutschland, also alle, die jetzt selbstständig sind, die werden wissen, was ich meine. In Deutschland ist es nicht einfach, selbstständig zu sein. Mhm. Ja, es ist wirklich nicht einfach. Das Finanzamt macht es einem nicht leicht.
Ja, also hast du absolut recht. Also die, ich sag mal, ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht unbedingt jetzt alles dazu beiträgt, dass es gerade so vielleicht gewollt ist, dass Leute viel selbstständig sind. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, weil sonst, also ich, wenn ich was irgendwo was zu sagen hätte, ich würde es wahrscheinlich insgesamt so ein bisschen unternehmerfreundlicher machen und so. Aber ich glaube, das sind auch keine Sachen, die jetzt alles super Neuigkeiten sind. Die meisten Leute haben das, glaube ich, auch schon mal gehört. Jetzt kriegt ihr es hier live von zwei Leuten mit, die selbstständig sind. Also ich will da auch gar nicht, oder wir sind ja beide nicht so, dass wir die Jammerlappen sind oder so weiter. Aber ich sag mal so, es wäre mit Sicherheit in anderen Ländern oder es gibt auch andere Situationen, in denen sowas ein bisschen einfacher ist.
Ja.
Okay, also ich wollte, wie gesagt, da ein bisschen ein Update, Live-Update haben. Von dir habe ich es hier genannt, dass ich dich mal ein bisschen befrage. Also eine sehr schöne Inspiration und der Grund natürlich, warum wir heute so ein bisschen sprechen, auch warum, also du arbeitest jeden Tag damit. Wir bieten ja seit einigen Jahren ist auch schon eigentlich auch so Beratungen an, wo man Leute einfach mal, weil es gibt viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, ey, ich würde das gerne nehmen oder ich nehme es schon. Aber ich würde natürlich ein bisschen eine genauere Beratung machen und ja, ich würde sagen, es ist so ein Side-Hustle, wo man sagt, ey, wenn jemand wirklich spezifisch darauf eine Idee hat, dann kümmern wir uns darum und deswegen ist es so interessant, weil du da so viele verschiedene Fälle siehst. Ich habe hier später auch nochmal heute am heutigen Tag eine super interessante Beratung mit jemandem, die mit Post-Covid und Mastzellenaktivierung, also super spannendes Gebiet einfach zu tun hat. Und deswegen dachte ich mir wirklich, also du bist ja auch jemand, der jeden Tag damit zu tun hat. Und deswegen können wir jetzt speziell für alle Frauen so ein bisschen drüber sprechen. Wie kann man einzelne Werte deuten? Was kann man sehen? Und also das ist das, was ich in der Diagnostik sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist, da spiele ich den Ball jetzt gleich zu dir. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, guck mal, ich habe hier schon ein paar Sachen, die habe ich untersuchen lassen und sagt dann bitte was dazu und wir machen dann so weiter. Und da muss ich sagen, ich krieg da schon sehr oft den Verdacht, dass das ist fast schon ein bisschen fahrlässig, wenn ich sehe, was für Werten die Leute da so nach Hause geschickt werden. Ist das, ja. Hast du da dieselben Erfahrungen gemacht?
Ja, voll. Also zum einen ist es ja wirklich so, das Thema immer noch Referenzwerte versus eigentlich Optimalbereiche. Die sind ja wirklich meilenweit auseinander. Einfach auch aus dem Punkt, dass man, glaube ich, noch nicht richtig, also die meisten wissen gar nicht, dass Referenzwerte ja gar nicht heißt, dass du dann auch gesund bist, sondern du bist nur nicht todkrank. Und das ist ja es ist eigentlich nur der Durchschnitt der Bevölkerung, der sich Blut abnehmen lässt und davon sind die meisten ja auch nicht gesund. Es ist eigentlich nur ein statistischer Wert und der verschiebt sich auch von Jahr zu Jahr, so dass es einfach der Bevölkerung angepasst wird. Und da werden mittlerweile Menschen, Frauen mit einem Ferritinwert von 14 nach Hause geschickt. Das ist alles in Ordnung und das ist halt alles andere als in Ordnung, weil ein Optimalbereich, dass man sich gut fühlt und keine Haare ausfallen und keine Müdigkeit auftritt, der beginnt ab 100 Mikrogramm pro Liter.
Ja.
Und das ist meilenweit von 14 entfernt. Und dann da braucht man sich nicht zu wundern, dass man sich nicht gut fühlt.
Nur mal kurz zur Einordnung für euch, ja, was auch Laura gerade gesagt hat. Also ihr müsst euch vorstellen, so die Referenzwerte, die jetzt zum Beispiel gemessen werden, wenn ihr selber irgendwo hingeht und euch mal Blut abnehmen lasst, dann kriegt ihr ein Ergebnis und da stehen Referenzwerte. Und das ist eigentlich der Durchschnitt aus den Werten, die von allen Leuten, bei denen Blut abgenommen wird. Und es ist halt oft so, dass jetzt jemand wie ich vielleicht, der sich gut fühlt, eher tendenziell weniger zur Blutabnahme geht. Aber es sind sehr viele Leute, die eben im Krankenhaus oder wo auch immer Blut abgenommen bekommen. Und die haben halt oftmals schlechtere Werte und so. Und das ist dann quasi der Schnitt von den Schlechten. Also muss man es jetzt vielleicht mal so sehen. Ich wollte es nur noch mal so ein bisschen verdeutlichen, weil viele Leute, glaube ich, sich gar nicht bewusst darüber sind, was dieser Referenzwert bedeutet. Weil es heißt eigentlich dann nicht, wenn du in der Mitte bist, dass du in der Mitte bist, sondern eigentlich bist du genau am unteren Ende.
Mhm, genau. Und da würde ich mich auch... Schade ist es, dass niemand mal wenige über die Optimalbereiche eigentlich aufklären. Ne? Deswegen versuche ich auch immer ganz viel auch über Instagram, über YouTube zu teilen, dass einfach, was die Optimalbereiche sind und dass wir uns daran orientieren. Und wenn wir dann da hinkommen, dass wir dann erstmal uns anfangen, überhaupt gut zu fühlen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, gehst zum Arzt, willst deine Blutabnahme und sagst, hätte gern, oder die machen ein großes Blutbild, aber da sind die ganzen wichtigen Werte halt überhaupt gar nicht dabei.
Ja.
Wie zum Beispiel die Stresshormone, die Sexualhormone, Ferritin ist meistens auch nicht dabei, Vitamin D ist nicht dabei, das Holotranscobalamin, also aktives B12, solche Werte werden gar nicht da berücksichtigt, sondern eigentlich nur die Blut, also den Blutkörper, wie viele Zellen hast du, wie groß sind die und so weiter. Also man kann nicht wirklich viel aus dem großen Blutbild rauslesen.
Das Einzige, ist auch ein Mythos, ja. Ich wollte gerade sagen, so übersetzt, ich habe mir gerade so diese Metapher gehabt, so, weil wenn du gerade so erzählst, du gibst dir Werte ein und kannst einfach nur im Prinzip wie bei ChatGPT, bin ich jetzt krank oder nicht? So, also das ist quasi, habe ich jetzt eine akute Krankheit irgendwo? Das, ja, genau. Das ist eigentlich das Einzige, was da eigentlich angezeigt wird, wenn du das dann hochlädst. Und nur mal, Leute, ich möchte das nur noch mal kurz, weil vielleicht auch wir so eine gewisse, eine Berufsethik wir beide haben. Also das ist nicht so, als ob zwei Leute hier sitzen und irgendwie gegen ein System abrenten oder so, sondern das ist wirklich, das ist die Realität. Und es ist nicht, wir sind ja nicht so, als ob wir die einzigen beiden wären, die das so erkennen. Ich mache euch mal nochmal ein gutes Beispiel vielleicht, dass das Ganze nochmal so ein bisschen verdeutlicht, und zwar anhand von Vitamin D. Das ist das perfekteste Beispiel, weil viele oder die meisten kennen dieses Vitamin, ne? Sonne, und im Sommer kriegt man das und dann kriegst du schon wieder die ersten, wo die jetzt vor ein paar Wochen die ersten Sonnenstrahlen rauskamen. Die Leute dachten, sie füllen da ganz krass ihre Vitamin D-Speicher und so. Es ist so, dass die zum Beispiel so ein Referenzwert von 400 Einheiten ist. Das ist so wenig, das passt für unseren Sohn, der 2 ist. So. Und dann wird in Deutschland zum Beispiel gesagt, okay, dann also 800 wäre so 100%. Und dann gehen die Leute davon aus, dass 800 Einheiten das ist, was ich am Tag brauche, weil da steht ja 100% drauf. Und das ist aber halt nicht so. Wir brauchen also 4.000, 5.000 Einheiten. Manche Leute auch mehr, vielleicht manche auch ein bisschen weniger. Aber so, das sind so die Range, in der wir dann uns gerne bewegen würden, dass wir dann auch von Vitamin D wirklich einen gesundheitlichen Nutzen haben, damit das auch für die Knochen gut ist und so weiter und so. Und für die Stimmung auch so. Das, was wir halt unter Vitamin D auch kennen. Und das ist nur einer der Beispiele dafür, dass wir im Prinzip hier nur erstmal geschützt werden vor Krankheit. Das ist in Ordnung. Aber das hat ganz wenig damit zu tun, wie wir optimal aufgestellt werden. Und da gucken wir uns jetzt gleich auch mal anhand von ein paar Werten an, mit denen ich auch mit dir sprechen will nochmal. Ein Wert vielleicht, den ich nochmal vorgehe, ist mir gerade so, als du erzählt hast auch, der zwar häufig beziehungsweise vielleicht auch immer genommen wird, aber der an dem sehr viel abzulesen ist, ist der Entzündungswert HSCRP, weil da sehe ich tatsächlich oftmals ein großes Problem in letzter Zeit, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne mit dir, ne, darüber sprechen und so weiter, und ich habe die und die Ergebnisse, und dann sehe ich bei diesem Wert, dass der eigentlich schon erhöht ist. Manchmal sogar stark erhöht, und ich mich sehr wundere, also da kommen natürlich dann noch andere Geschichten dazu, ne, Triglyceride und so weiter, Cholesterin und gucken, aber gerade dieser Wert oft hoch ist und da nichts dazu gesagt wird, ist für mich ist für mich unbegreiflich, muss ich sagen.
Ja, auch da ist ja halt oft wieder der Referenzwert, der dann eigentlich viel zu hoch ist. Also ich finde gerade der HSCRP, der sollte eigentlich unter 0,5 sein.
Ja.
Und ist er halt nicht oft, sage ich jetzt mal.
Also wenn ihr daheim Blutbild habt, sorry für die Unterbrechung, wenn ihr daheim eins habt und oder irgendwie wisst, guckt da mal rein und so. Ihr werdet die Werte, die jetzt heute wir euch präsentieren, die werden euch vielleicht ein bisschen schockieren. Aber wenn ihr da Fragen habt, könnt zu mir, zu Laura gerne kommen und einfach mal uns was durchschicken. Wir werden uns dann um euch kümmern. So, sorry für die Unterbrechung.
Ja, genau. Ja, genau. Und was habe ich den Faden verloren?
Ja,
genau,
also HSCRP, das unter 0,5 bleiben.
Genau, und das ist ja dann, wenn wir jetzt da einen Wert von, ich sag mal, 1 haben, dann ist eigentlich schon ersichtlich, dass ja irgendwo eine stille Entzündung ist. Ne? Oder vielleicht ist ein aktives Entzündungsgeschehen, da muss man natürlich mal gucken, was machen die anderen Werte so, um das so ein bisschen in den Kontext zu bringen, und auch nicht nur Wert. Also ich bin ein Fan davon, dass man nicht nur Werte therapiert, sondern den Mensch und den Lifestyle betrachtet und einfach eine Anamnese macht, ne? Damit man das auch besser versteht. Und dann ist es auch oft so, dass es halt einfach vom Darm her eine stille Entzündung ist und dass wir einfach da schauen dürfen, was macht der Darm? Wie können wir den Darm da auch unterstützen? Weil ansonsten haben wir dann auch immer das Problem, dass das sich wiederum auf unsere Hormone auch auswirkt. Das wird einfach so kommen.
Ich mache mal jetzt lass uns das mal gleich anfangen mit ein paar Werten und so weiter, weil dass wir da auf jeden Fall genug Zeit haben, weil ich glaube, da ist am meisten Potenzial noch, was wir drüber sprechen und die Leute es auch interessiert. Also zum Beispiel Vitamin D hatten wir jetzt gerade auch, habe ich vorhin das Beispiel gemacht mit den Einheiten, hatte ich zum Beispiel jetzt bei mir letztens auch jemanden drin. Es wird ja in verschiedenen Einheiten gemessen. Sagen wir mal, wir bleiben mal bei einem der Standardwerte, Nanogramm pro Milliliter. Ist bei Vitamin D wird er oft gemessen. Ich würde mal sagen, irgendwo, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, ich sage da immer gerne über 50. Wäre also, so, ja.
Also 60 bis...
Genau, also so, ich sag mal, der grüne Bereich ist ab 50 und wenn man aufwärts dann ist, dann können wir darüber sprechen, dass wir also näher an das Optimum quasi so ein bisschen kommen, als dass wir jetzt krank werden. Und da ist es so, dass ich den Wert zum Beispiel ganz, ganz selten, also da ist bei Vitamin D ist es ganz bodenlos eigentlich bei den Referenzbereichen, weil die Leute so schlecht versorgt sind. Das merkt man auch, weil da trifft jeder diesen Referenzbereich und es ist niemals so. So, das sind dann Werte von 13 oder gerade, ich glaube, 20 ist so dieses bei vielen Laboren dieser Wert. Und dann kriegst du den mit 21 und denkst dir so, wow, du hast nichts, weil er bei 21 ist und nicht bei unter 20. Und unter 20 wäre kritisch und du kriegst nichts dazu gesagt.
Ja. So krass. Oder ein anderes Beispiel ist auch der TSH-Wert.
Ja.
Wenn es heißt, oh, ihre Schilddrüse ist voll in Ordnung, es wird halt nur der TSH-Wert betrachtet und der ist aber auch nicht in Ordnung, der ist bei 2,5 zum Beispiel, aber ein guter Wert wäre unter 1,5 und es wird nicht geguckt, was macht denn FT3, FT4 und dann vielleicht auch noch die Schilddrüsenantikörper. Und das sagt halt, also so ein TSH-Wert sagt halt alleinstehend gar nichts über die Schilddrüse aus. Das finde ich, das sehe ich halt auch immer wieder und es ist, was ich richtig krass finde, ist, wie viele Menschen dann mit ihren Ärzten diskutieren müssen, dass sie die Schilddrüsenhormone abgenommen bekommen und nicht nur der TSH-Wert. Ja. Das ist das, was mich dann immer wütend macht.
Ich habe später noch ein Beispiel, da kommen wir dann nochmal zum Schilddrüsenhormon. Ich will die Leute jetzt nicht komplett überfordern. Ich baue das so auf. Also Vitamin D, okay, wir haben gerade über Vitamin D, über Werte gesprochen, also auch da wieder, wenn ihr irgendwas habt, vielleicht was ihr so sogar zu Hause liegen habt oder beim nächsten Test oder vielleicht jetzt auch einfach sagt, weißt du was, ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach mal wieder neu meine Werte bestimme, dann guckt euch mal einfach an, wo ihr dabei seid. Es gibt den Wert, wie gesagt, Nanogramm pro Minimol, das sind wir so dann ab den 50, vielleicht sogar aufwärts und dann gibt's noch Nanomol pro Milliliter, glaube ich heißt dann, da gibt es dann eine Übersetzung quasi dafür. Aber auch da, das könnt ihr sehr gut ergoogeln oder im Zweifelsfall auch jemanden von uns anschreiben. Das ist auf jeden Fall so eins der klassischen Beispiele, wo Leute so extrem auch jetzt nicht nur über den Winter, viele Leute bleiben eigentlich ganzjährlich unter dem Bereich von 50 und so, also was wirklich das Minimum dann ist und weit weg vom optimalen Zustand. Und wir hatten vor 10 Jahren jetzt, hatten wir die letzte Erhebung eigentlich von Daten in der nationalen Verzehrstudie und da war schon klar, dass Vitamin D, also ich will gar nicht wissen, was sich in 10 Jahren da noch verändert hat oder also wie schlecht das eigentlich noch geworden ist. Und auch da hatten wir schon über 80% nicht in diesem optimalen Bereich. Also ich gehe schwer davon aus, dass das noch ein bisschen mehr geworden ist.
Ja, mit Sicherheit.
Zweiter Wert, auch wieder, ich weiß, du bist nämlich absoluter Experte auch in dem Wert, und zwar Omega-3-Verhältnis, Omega-6 zu Omega-3. Ich habe mal irgendwo auch das gelesen, aber so irgendwie, wir sind wahrscheinlich so bei 25 zu 1 in Mitteleuropa teilweise. Heißt einfach nur, im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, also Omega, wir machen es mal ganz einfach, Omega-6 sind die schlechten Fettsäuren, Omega-3 sind die guten. Ja. Jetzt haben wir leider in den meisten Fällen irgendwo ein Verhältnis von 25 zu 1 schlecht zu gut. So. Und wir hätten gerne mindestens mal, sag mal, 5 oder 3 zu 1. Ist ein großes Problem in der Ernährungsweise. Wir bekommen einfach zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und ja, ich glaube, ich übergebe jetzt einfach mal an dich. Thema mit Entzündungen und so weiter. Ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast, Laura. Bestimmt einiges.
Ja, also ich messe gerne oder lasse auch gerne den Omega-3-Index messen, weil der uns natürlich auch nochmal so sagt, wie, wo sind wir denn auch überhaupt aufgestellt, was die antientzündlichen Fettsäuren angeht? Und da sehe ich auch manchmal, also ich habe auch schon mal so einen unterirdischen Wert gesehen, wo ich dachte so, ist das überhaupt möglich? Und sie hat auch supplementiert, was ich auch echt wirklich erstaunlich finde. Aber viel zu wenig falschen Produkte. Und dann geht auch sowas, ja. Also hier beginnen gute Werte über 11%. Und da muss man wirklich, und nein, das schafft man nicht nur über die Ernährung, bin ich der Meinung. Also da muss man schon auch unterstützen mit Supplementen, weil das ist einfach sehr wichtig, auch um die entzündlichen Fettsäuren auszugleichen. Und natürlich bringt es nicht, wenn wir immer nur noch mehr einnehmen, sondern wir müssen natürlich auch auf der anderen Seite gucken, dass wir entzündliche Ernährung ein bisschen runterfahren. Ne? Das sind halt die ganzen Omega-6-Fettsäuren, die wir eben in pflanzlichen Ölen finden, in stark verarbeiteten Produkten, Wurst, Käseprodukte, solche Sachen, dass wir das einfach ein bisschen runterfahren und so und natürlich das Verhältnis verbessern können. Und das ist wiederum wichtig, dass auch wieder für die Hormongesundheit, weil wir natürlich Entzündungen reduzieren müssen, um ja gerade Frauen, die viel PMS haben oder Endometriose, das ist eine entzündliche Krankheit oder wird durch Entzündungen hervorgerufen und da müssen wir einfach so wenig entzündliche Stoffe im Körper haben wie möglich und den Körper unterstützen, dass er eben diese antientzündliche Wirkung entfalten kann.
Jetzt kommen wir, das ist jetzt ein super Beispiel, also ich sag mal, die Gruppe Frauen oder auch die Gruppe oder und oder die Gruppe, die mit, ich sag mal, chronischen Problemen zu tun hat und so weiter, die, also das ist speziell wichtig, dass man auf die entzündungshemmende Ernährungsweise, beziehungsweise auch, dass man die Entzündung immer gut im Griff hat. Jetzt aber auch ganz allgemein, ihr müsst euch mal so vorstellen, eine Entzündung ist ja erstmal noch nichts, was du jetzt direkt spürst. Später ist es aber so, dass es oftmals in eine chronische Krankheit überlaufen kann. Und ich meine, viele der Krebsarten, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter, haben halt einfach chronische Entzündungen als Ursprung quasi. Und ich glaube, viele Leute verstehen das jetzt, und ich verstehe es auch total, weil es einfach nicht so greifbar ist, weil du ja jetzt noch nicht akut krank bist. So. Ja. Deswegen ist das auch so ein bisschen, das ist echt fies, muss man sagen, weil ich glaube, viele Leute ganz caught by surprise, habe ich das nur in Englisch, so richtig so, aus dem Nichts quasi damit getroffen werden, mit einem gesundheitlichen Problem und vielleicht sagen, hä? Ich habe aber nichts vorher, es gibt da kein Anklopfen oder so, ne?
Ja, ja. Ja, das ist ja auch das Fiese dann irgendwo da dran, ne? Und dass man die meisten Sachen ja nicht spürt. Und wenn ihr wüsstet, was ich im Jahr für Geld ausgebe wegen meinen Blutwerten. Also ich selbst gehe ja auch regelmäßig, gehe alle 3 Monate, lasse ich die wichtigsten Werte, die bei mir immer so ein bisschen nicht ganz optimal sind und wo ich immer ein bisschen dran feile sozusagen, die lasse ich mir alle 3 Monate abnehmen, um das einfach zu kontrollieren. Und einmal im Jahr auf jeden Fall alle Werte. Also ich habe da auch eine Blutwerteliste, könnt ihr zum Beispiel auch bei mir in Instagram, habe ich viele Beiträge auch, wo ich auch nochmal sage, wo ihr dann kostenlos meine Blutwerteliste auch bekommen könnt. Das sind so für mich die wichtigen, gerade wenn es um das Thema Frauengesundheit geht, aber auch, finde ich, für die Allgemeinheit. Ne? Bist du gesund? Geht's dir gut? Warum hast du Müdigkeit? Dann sind das schon mal wichtige Werte, die da auf der Liste sind. Und da geht, also ich bin ehrlich, gesund zu sein oder präventiv zu arbeiten ist aktuell einfach noch ziemlich teuer. Und das ist leider ist ein Problem, finde ich.
Hast du absolut recht, ja. Mir fällt auch gerade ein, ich habe vorhin gerade nämlich noch was vorbereitet, ein Reel zum Thema, dass quasi Omega-3 so ein bisschen das neue Vitamin D vielleicht ist oder sein kann. Jetzt speziell für Frauen nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, auch. Also Frauen haben generell, also ich muss wirklich sagen, manchmal habe ich jetzt Frauen auch bei mir, wo ich sage, es ist eigentlich schon ein bisschen unfair, muss man fast schon sagen, weil das Frauensystem natürlich wesentlich komplexer ist als ein Mann, auch wenn es gerade um die Hormone geht. Aber man muss sich eigentlich da, vielleicht ist auch das der Grund, warum Frauen oftmals mehr auf ihre Gesundheit achten als Männer. Vielleicht, weil die auch schon so eine Grund- oder so eine Eingebung haben, dass das wichtig ist. Und das zeigt sich natürlich auch oft, ich würde sagen, es kommen mehr Leute oder mehr Frauen auch bei uns zu so einer Beratung. Aber die haben auch meistens die besseren Werte, muss man sagen, generell. Und deswegen, also Thema Omega-3, genau wie Vitamin D, beides natürlich generell wichtig, aber gerade für Frauen. Wir müssten eigentlich mal noch eine ganz Single-Frauen-Folge nochmal machen. Aber also Vitamin D und Omega-3. Für Frauen hakt es einfach schon mal ab. Wir kommen noch gleich noch auf andere Stoffe. Aber das sind die beiden Stoffe, die du auf jeden Fall haben möchtest. Nicht, dass ich es jetzt vergesse und dass wir nicht später über die Zeit rausgehen. Ferritin hast du vorhin schon angesprochen und es ist ein Thema, was ich in letzter Zeit auch, vielleicht habe ich auch irgendwie den Aspekt wieder darauf neu gelegt, aber also Ferritin, Werte im Keller, hat mich damals überrascht, als Caro bei der Frauenärztin war, nachdem sie schwanger war. Und der Wert auch nicht optimal war und dazu nichts gesagt worden ist, war ich schon ein bisschen surprised. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop. Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
Mhm. Ja, also ist bei mir Standard und ich kann dir wirklich sagen, ich habe vielleicht 2% von meinen Klientinnen, die einen Wert haben, der okay ist. Und alle
was ist
anderen
bei dir okay? Was wäre bei dir okay?
Über 100 Mikrogramm pro Liter. Okay. Hm? Genau. Und alles darunter ist, also löst Symptome aus wie Müdigkeit, Haarausfall, Brain Fog, kalte Hände, Füße, ne, Schilddrüsenprobleme. Genau, brüchige Nägel, also da kommen noch ganz viele Sachen dazu, aber ich glaube so, das sind so die Hauptmerkmale, nenne ich jetzt mal. Und das ist einfach, also, und das Ding ist, und das finde ich ganz wichtig nochmal zu wissen, wenn man einen niedrigen Ferritinwert hat, das ist der Eisenspeicherwert. Und wenn wir jetzt anfangen zu supplementieren und sagen wir mal, wir haben einen niedrigen zweistelligen Wert, 10, 14, das ist wirklich sehr niedrig. Und ihr fängt an, mit Eisen zu supplementieren, dann wird sich der Wert nur sehr, sehr langsam steigern, weil das Eisen, das ihr dann aufnimmt, erst sofort vom Körper verbraucht wird. Und so kann sich dieser Speicher gar nicht füllen. Deswegen ist bei so niedrigen Werten meiner Meinung nach sinnvoll, eine Eiseninfusion zu machen, parallel zu einer Supplementierung. Und dann auch bei der Supplementierung darauf achten, dass wir ein Eisenbisglycinat nutzen. Das kann der Körper sehr viel besser verwerten, weil es eben an eine Aminosäure gekoppelt ist. Weil wenn ihr ganz oft in den Apotheken euer Produkt bekommt, dann ist das irgendwas, was absolut nicht gut verträglich ist. Und dann nehmt ihr eine Kapsel, bekommt Durchfall, Bauchschmerzen, Krämpfe, was auch immer.
100%.
Dann sagt ihr, ich vertrage das nicht. So, genau. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, wenn ihr Eisenbisglycinat nimmt. Und das müssen wir nämlich meistens dann auch dreimal am Tag nehmen. Und Studien zeigen auch, dass die Aufnahme besser ist, wenn wir das alle 2 Tage nur nehmen. Das heißt, dann müssen wir alle 2 Tage die doppelte Dosis nehmen. Also quasi 6 Tabletten am Tag. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass ein Produkt ist, das auch gut verträglich ist.
Und dann kommen wir noch zu der Timing-Sache mit Koffein.
Genau.
Also wie lange würdest du sagen? 2 Stunden habe ich bei den meisten jetzt so mindestens mal, ne?
Ja, so 1-2 Stunden auf jeden Fall. Ja,
also genau, also für alle wichtig, die jetzt sagen so, hey, was labert ihr? Also, wenn ihr dann Eisen nehmt, morgens nüchtern oftmals, guter Zeitpunkt, dann gibt's dann viele, die sagen, okay, nehme ich jetzt und jetzt mache ich meine Morgenroutine mit einem Kaffee. So, das ist eher nicht so gut, weil Koffein im Prinzip die Aufnahme von dem Eisen einfach hemmt. Deswegen also bitte torpediert euch nicht selber, wenn ihr es nehmt und dann am Ende klappt es vielleicht nicht. Ne? Also das ist einer der Gründe, warum das so ist. Und also ich bin sehr happy, dass du uns da ein bisschen auch mit den Werten und so als Expertin dafür einfach noch ein bisschen, auch für die Frauen jetzt, also auch da checkt bitte mal euren Wert. Das ist so, das sind so viele wichtige, also ich habe 2, 3 Beispiele jetzt aufgeschrieben, okay? Die sind so, da kannst du dann, da werden sich bei dir dann die Haare sträuben. Was ich in letzter Zeit bei den Frauen am meisten sehe, ich habe einmal den Fall, der ist im Prinzip jedes Mal, das ist Ferritin und Jod. Ist fast immer so.
Ja.
Dann habe ich die nächste Steigerung, das wäre die erste Stufe, da habe ich Ferritin und Jod und Aminosäuren oder Gesamteiweiß. Auch sehr, sehr oft. So. Und dann habe ich die dritte Steigerung noch. Und das ist der Punkt, den wir heute vorhin schon angesprochen haben. Ferritin, Jod, Gesamteiweiß und FT3.
Ja.
Das ist so der Worst Case.
Oder dann auch noch Selen.
Ja, stimmt. Ja, okay, das wirst du noch absolut komplett machen. Und ihr seht schon, also, ja, wir lachen jetzt nicht darüber, aber es ist eigentlich so ein bisschen traurig, dass das quasi, das müsste so der Pep-Talk eurer Frauenärztin sein, der sagen würde, das checken wir, das, wie ist es bei dir und so weiter. Und nicht ein, ist gut, ist schlecht, können wieder nach Hause gehen, alles in Ordnung. Ich hatte hier schon Leute, die, und ich bin ja jetzt kein Arzt und du auch nicht, ja, aber ich hatte schon Leute, bei denen wir es geschafft haben, du, ich weiß es gar nicht bei dir, aber bestimmt auch schon, dass jemand mal schwanger geworden ist, obwohl das vorher nicht geklappt hat. So, ich hatte das schon und ich muss dir wirklich sagen, ich verstehe es nicht.
Ja, es ist wirklich so. Also ich finde es absolut krass. Ne? Du hast gerade ein gutes Beispiel genannt. Also ich sehe es wirklich oft, dass wir die Gesamteiweiß niedrig, also Gesamteiweiß, Jod, Selen, Eisen, sind essentielle Bausteine, das sind die Grundbausteine, dass der Körper Schilddrüsenhormone überhaupt herstellen kann. Ohne diese Stoffe kann die Schilddrüse nicht arbeiten. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass der Körper versucht, den TSH hochschraubt, das ist der Signalgeber, an die Schilddrüse mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren. Schafft er aber nicht, weil die Grundbausteine, um diese Hormone zu bilden, ja gar nicht da sind. Ja. Und dann gehen die Frauen mit einem hohen TSH zum Arzt, der misst auch nur TSH, und dann kommt raus, wenn sie Glück haben, kommt raus, oh, da ist ja tatsächlich ein Problem, dann nehmen sie Schilddrüsenhormone.
Genau, ja.
Ja, da bekommen sie ein Medikament. Aber dann wird ja immer noch nicht geguckt, ja, warum kann denn mein Körper das überhaupt nicht selbst regulieren? Und dann hat sich ja überhaupt nichts verändert an der Situation, an der Ursache da dran. Und dann wirst du niemals diese Tabletten absetzen können, weil der Mangel überhaupt gar nicht behoben wurde und die Ursache nicht behoben wurde. Und das ist was ich oft sehe. Und bei mir ist es wirklich so, wir füllen die Grundstoffe auf, plötzlich kann die Schilddrüse wieder arbeiten und dann, siehe da, kann auch eine Schwangerschaft plötzlich wieder stattfinden von ganz alleine.
Es ist auch, also danke nochmal für die, dass du es auch so richtig gut, hast du richtig gut erklärt auch nochmal, auch für alle, die jetzt vielleicht einfach dann vielleicht auch mal tätig werden wollen und sagen sollen, okay, ich muss das wirklich mal ein bisschen überprüfen. Ich habe hier oft Leute, wo ich dann immer wieder erkläre, es klingt fast schon wie so eine Endlosschleife, aber dass man oftmals sagt, hey, es geht ganz oft um die körperliche Grundvoraussetzung, dass wir die richtig stark machen. Und dann werden auch ganz viele Sachen eingefangen, ne? Also ich sag mal Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter. Viel wird davon, ich sag nicht, dass das weggeht, aber viele Sachen werden wirklich davon abgefangen, wenn dein Gesamtsystem gut funktioniert. So, das ist dann halt einfach so. Wenig Stresslevel, wenig Entzündungswerte und so weiter. Das dämpft so viel ab und so. Deswegen, also da danke auf jeden Fall, dass du das auch nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast zu den einzelnen Werten. Mir ist vorher noch was zum Omega-3 eingefallen, und zwar, das fand ich ganz wichtig, zu dem Omega-3-Index, weil du ja gesagt hast, also 11% so wäre in dem Bereich auch. Und da hattest du auch jemanden erwähnt, nämlich, bei denen es nicht geklappt hat. Hatte ich nämlich letztens auch schon mal bei mir jemanden. Da heißt dann manchmal, ja, aber ich nehme doch Omega-3 und so weiter. Und ich frage natürlich dann immer auch nach und so, was nimmst du und so? Nimmst du eventuell sogar unseres? Warum klappt das dann nicht? Wäre dann mein nächster Gedanke. Und dann kommen natürlich oft solche, es gibt ja diese Riesenpackungen und so mit irgendwie 365 Kapseln und so weiter, irgendwelches Fischöl. Problem ist, und da passt bitte auf, wenn je nachdem, was ihr halt einnehmt, bei solchen Sachen ist es so, das oxidiert sehr, sehr schnell und oft, leider, wenn das nicht so gut hergestellt ist. Und das ist im Prinzip, das ist eigentlich verschwendetes Geld, muss man sagen, weil das kommt null an. So, das ein gutes Beispiel auf unserer Homepage könnt ihr mal, wenn ihr wollt, selber nachgucken. Wir haben jetzt nochmal ein neues Omega-3-Öl, nochmal ein besseres als vorher, das den niedrigsten Oxidationsgrad, der jemals nachgewiesen worden ist, Totux-Wert heißt das, und der ist kleiner als 1. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn ihr da zum Beispiel mal auch gucken wollt, dann fragt mal, oder wenn ihr irgendwo eins bezieht, sagt mal, hey, wie ist denn euer Totux-Wert und so weiter. Je höher der Wert ist, desto schlechter kommt es im Körper an. So, das wollte ich nur mal kurz
in die Vorne eingefallen. Ja. Was für ein Öl ist das? Das kenne ich ja noch gar nicht.
Ja, ist auch ein Algenöl und ist von der Firma Life's Omega heißen die. Das gab's früher auch schon, hatten aber früher nur so eine Fischöl-Variante, und wir waren ja noch nie so der Fan von Fischöl, sondern immer halt von dem Algenöl. Und wir hatten immer nur ein Algenöl, das war auch sehr, sehr gut. Einziger Nachteil davon war, es konnte kein EPA-Anteil ausgewiesen werden, nur ein DHA-Anteil. Und manche Leute wollen ja halt auch wissen, wie viel da drin ist. EPA wird aus DHA gebildet, aber um das zu erklären, finde ich es immer zu komplex gewesen. Deswegen war ich jetzt happy, dass ich eins gefunden habe, wo dieser EPA-Wert auch ausgewiesen worden ist. Und der Totox-Wert eben unter 1. Also das ist wirklich bombastisch. Also das ist, reiner geht's gar nicht mehr. Und das ist dann auch dann ein Sicherheitsgrad, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das funktioniert dann auch, wenn ich es einnehme.
Okay.
Gut, also jetzt sind wir natürlich schon wieder am Ende der Folge. Also ich erbitte mir jetzt einfach, weil ihr werdet es vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten merken, der Podcast wird sich so ein bisschen ändern. Ich brauche hier meine speziellen Gäste, die ich gut finde, mit denen ich über meine Themen quatschen kann, wo ich weiß, die kennen sich aus. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr auch reinzuhören, vielleicht gerade mal mit Laura mit dem Thema Frauengesundheit und so weiter. Ich ja, da könnte man, wie gesagt, auf jeden Fall eine oder mehrere einzelne Folgen draus machen. Dann schreibt's mal in die Kommentare rein. Wir freuen uns beide über Feedback. Guckt bitte auch mal bei Laura auf ihrem Profil vorbei. Sehr viele, also interessante Sachen einfach, die du mitnehmen kannst. Absolute Empfehlung. Ich packe ihren Account auch nochmal in die Shownotes rein und muss an dieser Stelle leider mich schon wieder verabschieden. Aber trotzdem vielen Dank, Laura, dass du da warst.
Wiederum, ne, die Zeit.
Sehr angenehm. Also guckt mal, wie gesagt, bei Laura vorbei. Gebt uns mal im Podcast auch gerne mal eine Bewertung. Und ich danke euch vielmals und wir sehen uns nächste Woche, so Gott es will. Tschüss, Laura.
Tschüss und danke für die Einladung.